D-Radio Wissen. Update.
Der Türkei wurde lange vorgeworfen, dass sie zu wenig gegen die IS-Terrormiliz tut. Seit Freitag fliegt sie jetzt Luftangriffe auf Stellungen der Extremisten im syrischen Grenzgebiet. Gleichzeitig greift sie aber auch kurdische Stellungen an, obwohl die Kurden im Moment wichtige Kämpfer gegen den IS sind. Das ist unser erstes Thema im Update, heute mit Britta Wagner.
Update.
Wie weit die Angriffe gegen die Kurden gehen, ist undurchsichtig. So hat die Kurdenmiliz YPG, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, gemeldet, dass türkische Panzer von ihnen kontrollierte Dörfer in Nordsyrien angegriffen haben sollen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat die Berichte bestätigt, die türkische Regierung hat sie dagegen zurückgewiesen. Laut türkischen Angaben richten sich die Angriffe nicht auf die YPG, sondern nur auf den IS und auf Stellungen der verbotenen Kurdenpartei PKK im Nordirak. PKK und YPG lassen sich aber nicht so leicht trennen, sagt Günter Seufert von der Stiftung für Wissenschaft und Politik.
Die syrischen Kurden stehen unter dem starken Einfluss der PKK und genießen die starke militärische Unterstützung der PKK. Man kann wirklich sagen, dass die Mehrzahl der Kurden, die in Syrien im Kampf gegen den IS fallen, türkische Kurden sind, Mitglieder der PKK sind.
Und die türkische Regierung geht auch in der Türkei gegen Kurden vor. In den letzten 3 Tagen wurden bei Antiterror-Razzien 900 Menschen festgenommen. Mutmaßliche IS-Extremisten, aber auch Anhänger der PKK oder der linksradikalen DHKPC. Beide gelten als Terrorvereinigungen. Bundestagsabgeordnete Sevin Dayalan sagt, dass nur der kleinere Teil der Festgenommenen zur IS-Terrormiliz gehört. Sie kritisiert im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass die Erdogan-Regierung gerade repressiv gegen Linke und Kurden vorgeht. Dahinter stehe vor allem ein innenpolitisches Interesse von Erdogans AKP. Sie hatte bei der letzten Wahl die absolute Mehrheit verloren, weil die pro-kurdische HDP über die 10%-Hürde kam. Dagelen glaubt, dass die AKP die HDP bei einer möglichen Neuwahl als Konkurrent ausschalten möchte.
Das Kalkül des AKP-Regimes unter Erdogan ist es jetzt in Richtung Neuwahlen, weil kein Partner sich für eine Koalition hergibt für die AKP im Moment, wie es aussieht, dass man, wenn man Mitte August dann immer noch keine Regierungsbildung hat, muss es Neuwahlen geben laut der türkischen Verfassung, dass man dann eventuell in einem ja fast schon selbst terrorisierten Land die HDP in die Ecke des Terrorismus stellen kann.
Dann könnte die AKP wieder eine absolute Mehrheit erzielen. In der aufgeheizten Stimmung hatten die Behörden in Istanbul gestern auch eine Gedenkdemonstration für die Opfer des Anschlags von Suruç verboten, den die türkische Regierung als Begründung für ihre letzten Antiterroraktionen heranzieht. Grund für das Verbot der Gedenkveranstaltung: die Sorge, dass sie verbotene Gruppen für ihre Aktion nutzen könnten. Damit macht sich die Erdogan-Regierung keine Freunde. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten in Istanbul befürchtet, dass das für noch mehr Radikalisierung sorgt bei den türkischen Kurden.
95% oder noch mehr 98% reagieren zunächst einmal bitter enttäuscht. Dann gibt es eben, es gibt da eben auch radikale Elemente, die reagieren mit Wut. Gestern gab es eine Demo hier in Istanbul. Es wurde ein Polizist erschossen. Insgesamt wurden 3 angeschossen, einer ist gestorben. Und es steht einfach zu befürchten, dass die Situation sich weiter zuspitzt oder sogar eskaliert.
Auch die Bundesregierung und die NATO warnen die türkische Regierung. Selbstverteidigung gegen Terror sei selbstverständlich erlaubt, aber die Regierung sollte nicht den Friedensprozess mit der kurdischen PKK in Gefahr bringen. Morgen trifft sich auf Wunsch der türkischen Regierung der NATO-Rat. Darin sind alle 28 NATO-Mitgliedstaaten vertreten. Die Bundesregierung und die NATO rechnen aber nicht damit, dass die Türkei den Bündnisfall ausrufen wird oder weitergehende Militärhilfe einfordert. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die Türkei sei stark genug, um sich selbst zu verteidigen. In der Türkei sind auch deutsche Patriot-Raketen stationiert. Die Linkspartei hat gefordert, dass die Bundesregierung die sofort abziehen soll. Deutschland dürfe sich auf keinen Fall an den türkischen Militäraktionen gegen die Kurden beteiligen. Linksparteiabgeordnete Dardelen nannte sie einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz ist die Situation in der Türkei und in Syrien auch ein großes Thema. Auf tagesschau.de fragt sich Foranto, wer der Terrorist ist: Erdogan oder die PKK? Kermit70 hält die Maßnahmen der Türkei für logisch und folgerichtig und schreibt weiter: dem Terror niemals eine Chance geben. Zum Glück hat Erdogan genug Stolz, um sich da nicht reinquatschen zu lassen. Auf Twitter meint Frischer Fischer: Erdogan tickt nicht mehr richtig. Wird Zeit, dass die Bundeswehr Einheiten aus der Türkei holt. Bei Facebook kommentiert Robert Hölzer einen Spiegelartikel: Eine Schande, dass man Erdogan gewähren lässt. Bombardiert und beschießt diejenigen, die es sich trauen, am Boden dem IS die Stirn zu bieten. Die tapferen Kurden, die ihre Köpfe hinhalten, werden mal wieder vom Rest der Welt verraten. Aber Fahrettin Yala sieht es ganz anders und fragt, wann reden wir mal über die 40.000 Menschen, die die PKK in 30 Jahren umgebracht hat?
Was sonst noch wichtig war?
In Stuttgart haben sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aber auch von Kirchen- und Flüchtlingshilfsvereinen zu einem neuen Flüchtlingsgipfel getroffen. Länder und Kommunen fordern mehr Geld vom Bund, um die Flüchtlinge unterbringen zu können. Schon wieder, könnte man sagen, denn der Bund hat die Hilfen für die Länder ja schon auf 1 Milliarde Euro verdoppelt. Das sieht auch Berlins Landeschef, der regierende Bürgermeister Michael Müller. Er sagte im Morgenmagazin:
Das Problem ist, dass wir immer monatelang verhandeln über eine feste Summe und dann holt uns die Wirklichkeit schon wieder ein und es sind wieder mehr Menschen gekommen in allen Bundesländern. Ja, es ist ja nicht nur in Berlin so und deswegen sagen wir, nicht nur dauerhaft und strukturell, also auch bei Gesundheit und Sprache zum Beispiel soll der Bund unterstützen, sondern pro Kopf praktisch.
Mit so einer Kopfpauschale müsste man dann nicht mehr neu verhandeln, wenn mehr Flüchtlinge kommen als erwartet. Abgesehen vom Geld für die Unterbringung wird auch weiter diskutiert, wie man mit Asylbewerbern umgehen soll, die keine Kriegsflüchtlinge sind wie Syrer. Menschen vom Westbalkan haben bei uns wenig Chancen auf Asyl. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgeschlagen, dass man ihnen eine legale Einwanderung leichter machen soll, wenn sie bei uns in Mangelberufen arbeiten wollen, zum Beispiel in der Pflege. Auch am Wochenende war ein neues Einwanderungsgesetz schon Thema. Der CDU-Parteivorstand will das Thema Mitte September auf den Weg bringen. Grünen-Chef Cem Özdemir lobte den Kurswechsel der CDU und argumentiert, Zuwanderung könne gegen den Fachkräftemangel helfen. Andere Politiker glauben das nicht, zum Beispiel Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU im Bayerischen Landtag.
Es ist eine völlige Täuschung der Öffentlichkeit, wenn man davon ausgeht, dass jeder Flüchtling hier morgen Facharbeiter sein kann. Dies ist nicht der Fall, sondern hier werden ganz viele natürlich auch in unserem Sozialsystem landen.
Kreuzer sagt, letztes Jahr seien schon 1 Million Zuwanderer nach Deutschland gekommen. Es gebe genug Möglichkeiten, zum Beispiel über die Blue Card für Hochqualifizierte. Seit gestern blockieren französische Bauern im Elsass die Grenze. Sie protestieren gegen Billigimporte aus Deutschland. Einige Lkw mussten schon umkehren. Die Landwirte aus Frankreich sagen, dass in Deutschland die Arbeitskosten viel niedriger sind als in ihrer Heimat, weil in Deutschland zum Beispiel Erntehelfer aus Osteuropa eingesetzt werden. Der Deutsche Bauernverband hat die Kritik zurückgewiesen und sagt, die Wettbewerbsbedingungen seien in beiden Ländern ähnlich. Die Preise seien vor allem wegen des Russland-Embargos und der Preispolitik des Einzelhandels so stark gesunken. Die Grünen im Bundestag haben auf die Proteste reagiert. Sie fordern, dass sich die Politik auf einem deutsch-französischen Agrargipfel um das Thema kümmern soll.
Was noch wichtig wird.
Morgen wird in Libyen das Urteil gegen den Gaddafi-Sohn Saif al-Islam erwartet. Er galt als Kronprinz seines Vaters Muammar al-Gaddafi und wurde nach dessen Sturz auf der Flucht in der Wüste in Südlibyen gefangen genommen. Der Internationale Strafgerichtshof hat vergeblich seine Auslieferung gefordert, um ihn wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen. Das wollte das libysche Gericht lieber selbst erledigen. Menschenrechtler glauben aber nicht, dass Saif al-Islam in dem Bürgerkriegsland ein faires Verfahren bekommt. Amnesty International hat letztes Jahr von Siegerjustiz gesprochen. Saif al-Islam droht die Todesstrafe. Mit ihm sind weitere Funktionäre des Gaddafi-Regimes angeklagt.
Und sonst in der Welt?
In Israel hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen, weil er den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Es war schon der zweite Zwischenfall dieser Art innerhalb weniger Tage. Der junge Mann, der jüdischen Glaubens ist, war laut Polizei in der Jerusalemer Altstadt dabei gefilmt worden, wie er mehrmals »Mohammed ist ein Schwein« rief. Schon am Donnerstag hatte eine junge Frau diesen Satz nach dem Besuch des Tempelbergs gerufen und damit die angespannte Lage zwischen Palästinensern und Israelis weiter verschärft. Die Polizeisprecherin von Jerusalem sagte, es gebe bei solchen Provokationen von Seiten der Behörden keinerlei Toleranz. Auf den griechischen Inseln im Mittelmeer kommen tagtäglich hunderte Flüchtlinge aus Afrika an. Aber nicht nur sie. Jetzt in der Hauptferienzeit landen auch viele Touristen auf den Inseln. Und einige von ihnen wollen den Flüchtlingen helfen. Das unterstützen jetzt auch zwei skandinavische Reiseveranstalter. Bei ihnen sind bis zu 20 Kilo extra Gepäck kostenfrei, wenn darin Kleidung oder andere lebensnotwendige Sachen sind. Die Hilfsgüter werden dann vor Ort in Griechenland von den Reiseleitern entgegengenommen und in ein Flüchtlingslager gebracht. Ein Sprecher des dänischen Reiseveranstalters Spies sagte Radio Schweden, anfängliche Befürchtungen, dass Touristen die griechischen Inseln wegen der Flüchtlingskrise meiden würden, hätten sich nicht bestätigt. Stattdessen sei die Hilfsbereitschaft unter dänischen Reisenden sehr groß. Er war der bekannteste Löwe in Simbabwe, der 13 Jahre alte Cecil. Jetzt ist er tot, erschossen und geköpft von Jägern. Wie der Leiter der simbabwischen Naturschutzbehörde der Washington Post berichtete, lebte Cecil eigentlich geschützt in einem Nationalpark. Die Jäger lockten den Löwen aber, offenbar mit Futter, aus dem Park heraus, verwundeten ihn mit einer Armbrust und jagten ihn dann 2 Tage lang, bevor sie ihn letztlich erlegten. Wie mehrere Medien berichten, zahlte ein privater Jäger, möglicherweise aus Europa, mehrere 10.000 Dollar, um den Löwen selbst erlegen zu können. 2 Simbabwer wurden mittlerweile festgenommen, weil sie die Jagd organisierten und dem ausländischen Jäger halfen. Behördenangaben zufolge nahmen sie auch die Haut des Löwen mit.
Wissensnachrichten.
Im Schlaf hat das Gehirn Zeit, Informationen zu verarbeiten. Soweit so bekannt. Neu ist, nach dem Schlafen können wir uns manchmal sogar an mehr Dinge erinnern als vorher, sagen Wissenschaftler. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten. Wie kann das sein?
Nicholas Dumay ist experimenteller Psychologe an der Uni in Exeter in Großbritannien und der beschäftigt sich schon länger mit der Schnittstelle zwischen Sprache und Gedächtnis. Und der hat sich jetzt 2 Datensätze aus älteren Experimenten von anderen Forschern nochmal genauer angesehen. Die hatten Studienteilnehmer neue Wörter lernen lassen und unmittelbar danach gefragt, an welche Wörter sie sich erinnerten. 12 Stunden später wurden sie dann nochmal gefragt, dabei gab es allerdings 2 Gruppen. Die einen hatten in den 12 Stunden nach der Lerneinheit einen ganz normalen Tag. Die anderen durften eine Nacht schlafen.
Und die schlafen durften, konnten sich dann an mehr Wörter erinnern?
Ja, und zwar sogar an Wörter, an die sie sich beim ersten Test noch nicht erinnern konnten. Dumay zufolge festigt Schlaf also nicht nur unser Wissen, sondern verbessert auch unseren Zugang dazu. So sehr, dass sich im Schlaf die Chance verdoppelt, dass man sich danach an Dinge erinnert, an die man sich vorher nicht erinnert hat.
Schlaf ist heute ein zentrales Thema für uns. Wissenschaftler aus Indien haben das Gift einer seltenen Kegelschneckenart untersucht und festgestellt, das Gift ist so stark, dass die Opfer einschlafen.
Genau, und zwar innerhalb kürzester Zeit und für mehrere Stunden. Dabei geht es um das Gift der Kegelschneckenart C. araneosus. Deren Haus wird so zwischen 5 und 10 Zentimeter groß. Und diese spezielle Art lebt im Meer vor den Küsten im Süden von Indien und auf Sri Lanka und ist extrem selten. Aber wie alle bekannten Kegelschneckenarten, davon gibt es nämlich so über 700, erlegt diese Art ihre Beute, indem sie ihren Opfern eine Art Harpune in den Leib rammt, durch die sie ein spezielles Gift injiziert. Und dadurch wird die Beute dann gelähmt und die Schnecke kann sie in Ruhe fressen. Nur, dass bei dieser speziellen Art die Beute eben nicht nur gelähmt wird, sondern einschläft.
Was macht denn das Gift so stark?
Das hat mit den genauen Inhaltsstoffen zu tun. Das haben sich die indischen Forscher im Labor jetzt mal ganz genau angeguckt. Sie haben den Giftcocktail auseinandergenommen und konnten daraus 14 Konotoxine isolieren, die man bisher nicht kannte. Konotoxine sind spezielle Eiweißmoleküle, die immer in diesen Giften vorkommen. Und 5 davon haben sie besonders interessiert, weil die so eine spezielle Struktur hatten. Und diese 5 haben sie dann unter Laborbedingungen an Mäusen getestet. Also sie haben denen die Konotoxine einzeln gespritzt. Und dabei haben sie dann eben festgestellt, dass 1 davon so stark ist, dass die Mäuse innerhalb von 2 bis 4 Minuten für mehrere Stunden einschlafen. Gut, um so eine Maus zu fressen, braucht eine Kegelschnecke wahrscheinlich auch eher ein bisschen länger.
Ja, und wie ist das mit uns? Könnte die Begegnung mit so einer Schnecke auch für Menschen gefährlich sein?
Ja, es gibt ein paar Arten, die für den Menschen sogar tödlich sein können. Aber in diesem speziellen Fall hoffen die Wissenschaftler auf eine positive Wirkung des Gifts. Sie glauben nämlich, dass man auf der Grundlage vielleicht auch ein Schlafmittel für den Menschen entwickeln kann. Schmerzmittel für den Menschen, die aus Erkenntnissen über Kegelschneckengifte entstanden sind, gibt es nämlich schon lange. Eines ist zum Beispiel auf der Grundlage des Gifts der Kegelschnecke Conus magnus entwickelt worden. Und das packt die Schmerzursache sozusagen an der Wurzel, indem es blockiert, dass der Schmerz an die Nervenzellen im Rückenmark weitergegeben wird. Und das wirkt so gut, dass dieses Medikament aktuell das wirksamste Schmerzmittel ist, das in den USA zugelassen ist.
Schmerzmittel braucht man ja meistens nach Verletzungen und das passiert Altherren-Fußballern ungefähr genauso oft wie Profis.
Genau, das geht aus der Untersuchung eines Sportwissenschaftlers der Saar-Uni hervor. Er hat Daten des DFB ausgewertet, bei dem fast 2 Millionen Freizeitfußballer über 32 Jahren gemeldet sind.
Weißt du auch, woran das liegt, dass die sich so oft verletzen?
Naja, zum einen, weil in dem Alter Muskeln, Bänder und Sehnen nicht mehr so widerstandsfähig sind. Und zum anderen trainieren diese Jungs halt auch nicht so regelmäßig. Und dann kann man eben auch weniger Übungen zur Prävention machen. Der Auswertung zufolge ist es gesünder, wenn man sich in dem Alter gar nicht bewegt, als wenn man in einer Altherrenmannschaft Fußball spielt.
Das hören noch einige vielleicht gern. Danke, Kerstin.
Wetter.
Im Norden und in der Mitte von Deutschland bleibt es auch am Abend grau und es kann immer wieder Schauer und kleine Gewitter geben. Nur im Süden ist es heiter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 bis 9 Grad. Morgen wird es dann so ähnlich wie heute, grau und regnerisch im Norden und in der Mitte des Landes, heiter und sonnig im Süden, dabei 18 bis 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.